Sven.
Ja, Götz.
Heute sind wir mal ganz alleine. Da haben wir ein bisschen Zeit, hier über Sachen zu quatschen, die Roman eigentlich voll auf den Sack gehen würden.
Ja.
Hast du Bock?
Ich hab Bock.
Ich weiß echt nicht, wie lange wir schon darüber sprechen, dass wir mal unbedingt über 3 Fragezeichen Live-Hörspiele sprechen wollen.
Ja.
Und jedes Mal kriegt Roman irgendwie das P in den Augen, wenn wir das überhaupt nur erwähnen. Deswegen haben wir ihm einfach mal nicht Bescheid gesagt und uns mal hier im Podcast-Studio eingeschlossen und gucken mal, was jetzt einfach mal passiert. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange sowas jetzt dauert und ich bin einfach mal gespannt. Spannend.
Ja, es muss ungefähr Ende 2019, Anfang 2020 gewesen sein, als du dir überlegt hast, dass du auch zum Dunklen Taipan gehen wolltest. Und ich glaube, in dem Zusammenhang haben wir überlegt, dann das dann auch gemeinsam, weil 3 Fragezeichen, dann darüber zu reden.
Ja.
Und ich weiß doch genau, dass Roman Angst bekommen hat, weil er dachte, er muss sich das jetzt auch live angucken. Und wir haben natürlich auch mehrere Vorgespräche schon gehabt in dem Zusammenhang. Und immer hat er gedacht, dass er sich jetzt auch irgendwas zusätzlich anhören oder reinziehen muss. Und davor ist er jetzt gefeilt oder muss da nicht weiter partizipieren. Denn, und vielleicht eine ganz kleine Vorgriff, das sind ja also sind in der Regel ja Sonderfolgen, die aus dem Kanon sozusagen rauskommen. Werden bestimmt gleich nochmal auch auf das Buch zu sprechen kommen. Da hat man eine Sonderstellung, hat sowieso eine Sonderstellung in der Serie. Aber das Live-Hörspiel der 3 Fragezeichen wollen wir hier heute mal besprechen. Stand 2024. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch was geplant ist oder ob im Hintergrund noch was gemacht wird, weil es jetzt die letzten 2 Male einen 5-Jahres-Tonus gab, der ein bisschen durch das große C, wo wir uns alle dran erinnern, unterbrochen wurde. Und deswegen, aber bis 2024, bis heutigen Stand, wollen wir einfach mal über unsere Erfahrung der Live-Hörspiele der 3 Fragezeichen reden.
Ja, und nochmal so kleine Background-Information für alle wirklichen Ultras, die sich noch daran erinnern können. Also Roman hat für dieses Event, weil Sven und ich uns halt über dem ganz normalen Kanal der unserer WhatsApp-Gruppe, wo auch Roman drin ist, unterhalten haben, Roman hat sogar die 20 Sekunden Sprachnachricht-Regel außer Kraft gesetzt, weil wir ihm erspart haben, dass er sich die Live-Spiele angucken muss.
Naja, und unser schnelles Gesprochene. Also wenn wir versuchen, das Ganze in 20 Sekunden so Wortfetzen reinzubringen und danach noch so eine Sprachnachricht nachzuziegeln. Wobei ich sagen muss, du hast das gar nicht ausgereizt. Ich glaube, ich habe da eine 34er direkt danach gehauen und du hast danach nur noch geschrieben.
Ja, ja.
Also du hast sozusagen die Gnade, hast du gar nicht richtig ausgenutzt. Ich habe das direkt bin ich mit 34 Sekunden. Hab mich bedankt.
Aber. Ja. Gnädig. Danke, Roman, auch wenn du das hier niemals hören wirst. Das wissen wir alle.
Habe ich mich auch gefragt, ob er sich das, oder ich glaube, er hat es sogar letztes Mal gesagt, dann höre ich mir das dann im Nachhinein an. Ich habe gesagt, Roman, wenn du das bis hierhin hörst, kriegst du einen Pilz von mir ausgegeben. Sag das Losungswort ist Spielplatz an der Stelle. So, wenn du mir Spielplatz sagst, weiß ich Bescheid, dass du bis hierhin gehört hast. Dann kann ich wenigstens, gibt's ein Bierchen. So.
Ja, das war nämlich auch nach der letzten Hörspielfolge, die wir zusammen aufgenommen haben, wo wir so allgemein über Hörspiele unserer Kindheit und Jugend erzählt haben. Mhm. Da hatten wir ja auch Pläne geschmiedet, was man noch so alles mit Roman machen kann, was man ihm noch so mal vorsetzen kann. Ich glaube, es war irgendwie der Plan, dass er mal so eine TKKG-Folge hört, damit er mal merkt, wie gut er es eigentlich hat mit 3 Fragezeichen.
Genau, also die Grundidee war, dass wir ihm sozusagen über 3 Fragezeichen Kosmos hinaus das Hörspielgenre so ein bisschen schmackhaft machen und so ein bisschen spezielle Folgen ihm zeigen und ihm in Anführungsstrichen dadurch noch mehr Arbeit machen.
Ja, aber glaubt ja nicht, der hätte irgendwas davon gehört. Also der hat keine Minute dieser Folge, die nur Sven und ich aufgenommen haben, gehört.
Ja, aber was uns ja dann im Endeffekt und ohne jetzt weit vorzugreifen, so ein bisschen auf die Idee gebracht hat, hey, der Hörspielkosmos ist so groß, vielleicht müssen wir Roman an der Stelle gar nichts zeigen, sondern vielleicht müssen wir beide uns gegenseitig was zeigen. Aber da will ich noch nicht zu tief reingehen.
Ja, ich habe Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock, so viel kann ich sagen.
Genau. Und haltet mal Augen und Ohren offen. Wir werden da vielleicht mal was verkünden, was den Hörspielfreudigen da draußen vielleicht freuen wird.
So. Heute.
Ja, heute.
Sven. Ja. Heute bist du eher tatsächlich der Experte und ich werde zumindest teilweise einfach nur lauschen, weil im Gegensatz zu mir, also ich habe alle Live-Hörspiele gehört und eins halt auch gesehen, den Dunklen Taipan. Das heißt, ich inhaltlich kenne ich sie alle und weiß, um was es geht. Aber du hast halt wirklich die volle Experience, jedes Hörspiel live gesehen zu haben.
Jein. Vielen Dank erstmal für diese Einleitung. Mhm. Aber wie immer bin ich Quantität und du bist die Qualität hier heute. Deswegen ist es auch gut, dass wir hier zusammensitzen. Von, und das einmal ganz kurz so ein bisschen chronologisch aufzumachen, von dem ersten Live-Hörspiel Master of Chess bis 2002, bis heute, den Dunklen Taipan, gab es 4 Stück. Und von den 4 Stück habe ich 3 live gesehen. Die Live-Ticking-Tour, was der zweite Auftritt war, die konnte ich nicht sehen, weil ich genau zu diesem Zeitpunkt in Asien war. Und sich das mit dem Tickets, ich hatte sogar schon Tickets, ich hatte alles.
Ach krass, ich dachte, du hast doch den Wecker.
Ja, ich habe den Wecker und ich habe auch nicht, lass uns da gleich drauf, ich habe noch mehr von der Tour, habe ich alles, was es gab. Aber nichtsdestotrotz habe ich diese nicht live gesehen, sondern musste mir sozusagen über Leute, die da waren, meine Familie, ganz liebe Grüße, haben mir sozusagen den ganzen Merch und alles mitgebracht. Aber ich hatte Tickets und dann wurde das so gelegt mit meinem Urlaub etc. und dann wurde das verschoben und dann konnte ich auf dieser Tour nicht sein. Aber ich habe von 4 3 Stück live gesehen.
Aber du hast ja auch den USB-Stick von der Live-Ticking-Tour, dementsprechend hast du es gehört.
Ja,
beziehungsweise,
genau.
Das ist ja wirklich auch das Einzige, und vielleicht jetzt schon mal an all diejenigen, die jetzt Angst davor haben, dass jetzt, auch wobei ihr seht ja, dass es kein 4-Stunden-Podcast werden wird, gehe ich jetzt mal von aus. Wir gehen jetzt nicht jedes einzelne Hörspiel da irgendwie in alter Roman-Manier durch und zerpflücken das in allen Einzelteilen, sondern es geht im Prinzip darum, welche Live-Experience wir gemacht haben. Und bei dem Live and Ticking, ohne da jetzt irgendwas spoilen zu wollen, das ist ja tatsächlich auch das einzige Hörspiel, was eine Folgenvorlage auch hatte.
Jein,
nicht halt ein eigenes Skript gekriegt hat.
Nein. Auch das ist spannend. Habe ich auch nochmal nachrecherchiert. Bücher waren teilweise ja vorliegend, teilweise sogar im anderen Namen. Und teilweise wurden Bücher für Skripte umgeschrieben, wie es beim Taipan der Fall war. Also lass uns vielleicht wirklich mal chronologisch vorne anrollen. Und ich würde sogar, bevor ich mit Master of Chess in 2002 anfange, hattest du nicht auch Experience mit dem Vollplayback-Theater 3?
Ich, nee, also eine Experience würde ich das nicht nennen, eher eine Abneigung. Also ich.
Ja, okay, aber da, warst du mal da? Hast du mir mal einen Ausdruck angeguckt?
Ich habe mir das nie live angeguckt. Ich habe das halt nur mal halt auf YouTube gesehen oder ich weiß gar nicht, was für Anbieter. Also auf jeden Fall habe ich im Internet Videos dazu gesehen und fand das halt absolut schrecklich umgesetzt.
Ja.
Ist Geschmackssache, aber mein Geschmack war es nicht.
Genau. Aber vielleicht mal ganz kurz die Nuancen, worauf ich so ein bisschen drauf hinaus will und was für mich später auch nochmal relevant wird. Was die Leute da versucht haben, ist eine Folge zu nehmen, vielleicht für die Leute, die da draußen nicht Bescheid wissen, eine Folge zu nehmen, diese wird abgespielt und gleichzeitig findet auf der Bühne ein Schauspiel statt, was so ein bisschen das ganze Hörspiel in Gestik, Mimik, Körpersprache, Kulisse, Kostüme, Requisiten, so ein bisschen, Slapstick-mäßig, darf ich glaube ich sagen, also wie humoristisch, slapstickmäßig aufarbeitet. Da sind wirklich teilweise wirklich witzige Situationen entstanden, auch Memes entstanden, die sind weit über das Playback-Theater bekannt geworden und hat eine große Fangemeinde. Also das kann man ja mal festhalten. Also die waren oftmals wirklich ausgebucht. Aber da teile ich wirklich dann auch deinen Humor an der Stelle vielleicht. Mich hat es immer so, ich habe es auch schon mal in anderen Folgen gesagt, immer so ein bisschen zu überzeichnet, zu überspitzt, zu sehr gewollt.
Genau.
Und ich habe natürlich ein Hörempfinden und ich kenne meine Folge, ich liebe meine Folge, aber so wie es da dargestellt ist, so fand ich es nicht gut. Und somit habe ich mit dem Vollplayback-Theater nie groß Gefühle für gehabt. So muss ich anfangen. Jetzt wurde aber 2002, und wie hast du das denn wahrgenommen damals, 2002, als das bekannt wurde, dass das Live-Hörspiel Master of Chess von den 3? Nach meinen Recherchen, und bitte Korrektur an der Stelle, aber aus meiner Recherche und neben dem Playback-Theater das erste Mal so etwas auf die Beine gestellt wurde, dass ein Live-Hörspiel 2002 so aufgenommen worden ist.
Ja, und jetzt erwischte mich halt an dem Punkt, über den ich halt immer ungern spreche, aber ich war zu dem Zeitpunkt halt 18 Jahre alt und hatte tatsächlich andere Dinge im Kopf, als mich mit Hörspielen zu beschäftigen. Von daher, ich bin, glaube ich, wieder zu den drei Fragezeichen gekommen, als ich meinen Zivildienst 2004 gemacht habe.
Witzig. Weißt du, was das, welches Licht stellt mich das denn jetzt gerade hier da?
Nee, ich habe tatsächlich 2004 habe ich Zivildienst gemacht, da war ich dann 20 Jahre alt und habe da einfach mal wieder so ein bisschen die Ruhe für mich entdeckt, weil, also ich habe Zivildienst in einer Heimvolkshochschule gemacht, also einem Ort, an dem Menschen wohnen, wo halt im Prinzip so eine Art Volkshochschulkurse halt angeboten werden, in dem Fall zu einem bestimmten Thema, da ging es um Migration und Aussiedler. Viele Vertriebene und Angehörige von Vertriebenen, die sich da getroffen haben und gemeinsam halt die Vergangenheit aufgearbeitet haben zum Beispiel, das war größtenteils so. Ich war im Prinzip so ein bisschen der Hausmeistergehilfe, aber den Hausmeister hatte man vorher rausgeschmissen und dementsprechend waren dann nur die Zivildienstleistenden da. Und wir hatten da sehr viel Freizeit und vor allem auch Zeit, weil eigentlich sollten es 3 Zivildienstleistende sein, wir waren aber nur zu zweit und mussten den Dienst dann halt so aufteilen, dass wir wenig Schnittmengen hatten. Und das hat halt dazu geführt, weil beim Zivildienst, also gerade als Hausmeister, wo kein Vorarbeiter da ist, arbeitet man sich halt auch nicht tot. Ja. Ne? Also ich erinnere mich da gerade so ein bisschen an die Jobs-Folge, wo du mal erzählt hast, wie du mal im Lager gearbeitet hast und dann gemaßregelt wurdest, weil du gearbeitet hast.
Bei Coca-Cola, haut's euch rein, das ist eine sehr geile Geschichte. Ja. Ich mag sie immer wieder gerne erzählen, aber sie ist ja schon online.
Und da war es dann so, dass ich mir dann halt von meinem Zivi-Gehalt damals die Super Papagei 2004 Folge, also die Jubiläumsfolge, auf 2 MCs mir dann gekauft habe und sie dann halt im Zivi-Keller gehört habe. Sven steht gerade auf und holt sie aus seinem Regal, um sie einmal in die Kamera zu zeigen. Genau, die hatte ich nämlich auch.
Das ist nämlich ein bisschen speziell. Die hat nämlich diesen Aufdruck drauf mit 2004. Das heißt, mit Gelb diesen 2004er Abdruck ist wirklich absolut hörenswert. Wirklich absolut hörenswert. Auch eines von den Specials, die Roman wahrscheinlich niemals zusätzlich hören wird. Aber die lohnt sich, finde ich, aber auch nochmal gegenüberzustellen. Also nochmal für uns vielleicht echt nochmal, wo wir einfach nochmal über die beiden reden, weil lohnt sich.
Ja, und da war es dann so, dass ich wieder so in diesen drei Fragezeichen-Strudel dann reingezogen wurde, vollkommen zu Recht. Aber da war die Folge halt auch schon 2 Jahre alt, also die Masters of Chess-Folge. Und irgendwie hat mich das nie so angesprochen, weil ich dachte immer, es geht um Schach.
Geht es ja im weitesten Sinne auch.
Ja, genau.
E8, sage ich dazu an der Stelle nur. Ja, aber dann hast du gar nicht, also Entschuldigung, eine wichtige Frage für mich noch. Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, wie die drei Fragezeichen aussehen?
Zu dem Zeitpunkt?
Ja, 2002.
Nee. Ja. Nee. Ich glaube, das erste Mal, dass ich Oliver Rohrbeck gesehen habe, das war dabei bei Jan Böhmermann zu Gast, damals noch im Neo-Magazin Royal. Das ist viel, viel später gewesen. Das ist vielleicht vor 10 Jahren oder so gewesen.
Da waren sie schon Mainstream. Ja. Aber das Master of Chess war für mich, und du hast eben gesagt, für mich, dich hat die Hörspielszene so ein bisschen verlassen. Mich hat die ganze Zeit weiter verfolgt. Meine Mutter und meine Schwester haben mir regelmäßig zu, und das machen sie heute noch, und ich bedanke mich da auch für, immer zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten die neuesten MCs oder meine Sammlung sozusagen aufgestockt mit MCs. Also habe ich dann mal 3 Kassetten bekommen oder 4 Kassetten oder mal 2 Sonderfolgen, immer an bestimmten Festigkeiten. Und so ist diese Sammlung halt auch immer wieder weitergewachsen und ist beständig geblieben. Deswegen hat mich dieses Thema 3 Fragezeichen Hörspiel eigentlich nie richtig losgelassen. Bin auch immer mit Hörspiel, eigentlich schlafe ich immer abends ein. Und das war einfach so ein Ding, das hat mich nie losgelassen. Und meine Mutter hat mir die Karten, weil sie das mitbekommen hat, zu Geburtstag geschenkt für ein Live-Hörspiel. Und dann kam es so weit, dass natürlich davon auch die Medien berichten. Und in den Zeitungen war das erste Mal, für mich das allererste Mal, neben der Sondereditionskassette, wo du noch diese Wuschelhaare hast, die an unsere dritte Abfahrt auch angelehnte Covergestaltung.
Yeah.
Und ich hatte kein Gesicht. Ich wusste nicht, wie Justus Jonas aussieht. Und ich habe in einer Neuwestfälischen das erste Mal die 3 Fragezeichen, wie so die Orgelpfeifen aufgestellt, gesehen. Und gucke unters Bild und sehe, derjenige mit Glatze und Brille, das ist Justus Jonas. So, und das war so, oh Gott, das ist Justus Jonas? Das ist nicht mein Justus Jonas. Und damit konfrontiert wurde ich das erste Mal auf jeden Fall.
Ich habe wirklich erst, ich weiß nicht, ob das zur Folge 29 war, als wir die besprochen haben, oder als wir mal bei dir im Podcaststudio saßen und wir über das Cover der dritten Abfahrt gesprochen haben. Das war ja quasi noch weit bevor wir die Folge 29 besprochen haben, dass ich da erst gecheckt habe, dass das damals die Sprecher waren, also ja, dass sie so aussahen. Ich dachte das immer, das wäre so eine Zeichnung, wie ich mir Justus, Bob und Peter vorzustellen habe.
Nein.
Aber nein, es ist...
Ich zeig's auch nochmal, wir können es ja auch nochmal verlinken in dem Zusammenhang, aber das sehen die Leute ja auch draußen. Mhm. Die Sonderfolge, auch Andreas Fröhlich noch mit weit wallendem Haar und seiner Brille. Ja, und Justus wäre ja auch eigentlich eher Moppelchen eher so dargestellt gewesen. Mhm. Also es ist wirklich da noch, wirklich, das sind die Konterfeis der damaligen jungen Sprecher. So, also es ist wirklich, also ja, für mich auch ein absoluter Schatz wird gehütet hier.
Zu Recht, vollkommen zu Recht. Mhm. Ja, und das ist, also ich habe ja wirklich erst sehr, sehr spät, als ich dann Ende 2007, 2008, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mich halt wirklich auch angefangen, so für Serien wieder zu interessieren. Also dadurch, dass damals dann die Internetbandbreite dann auch A, größer wurde und B, ich dann auch ausgezogen bin und so mein eigenes WLAN zu Hause hatte, wo ich halt ordentlich ziehen konnte, habe ich halt mir auf nicht ganz legale Weise teilweise Serien besorgt, um sie einfach zu gucken. Und was vorher einfach nicht möglich war, auch so Sachen, die gar nicht so im deutschen Fernsehen mehr so einsichtig waren, also auch ältere Serien. Und da habe ich mich dann dafür interessiert, wer spricht das eigentlich? Was sind das für Menschen dahinter? Um dann auch festzustellen, dass da bei vielen Dingen oder bei vielen Rollen einfach auch Sprecher dabei waren, die ich aus irgendwelchen Europa-Hörspielen kenne. Mhm. Sei es 5 Freunde, TKKG, 3 Fragezeichen. Und mich dann einfach auch mal für die Menschen dahinter zu interessieren und zu gucken, wie sehen die eigentlich aus? Und manchmal wirklich überrascht auf meinem Sessel zu sitzen und mir zu denken, oh, das ist George Clooney.
Genau das.
Also das ist, glaube ich, das krasseste Beispiel.
Haben wir auch in der Synchro-Folge schon drüber gesprochen. Wird aber immer wieder Thema sein, weil gerade genau das, dieses im deutschen Markt verankerte Synchronisation, welchen Stellenwert hat Synchro, absolut wahnsinnig ist. Also es ist ja wirklich, das gibt's in anderen Ländern gar nicht. Und darauf sozusagen einen ganzen Berufszweig aufzubauen und dann die Stars und Sternchen aus Hollywood sprechen zu dürfen, was ja dann auch mal oft ein Ritterschlag nochmal in der Szene ist.
Ja.
Also wirklich, wird immer wieder Thema sein und ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein deutsches Phänomen, was es in anderen Ländern gar nicht so in der Form gibt.
Ja, aber bei den 3 Fragezeichen ist einfach, also auch wenn ich jeden zweiten Montag, wenn sie dann nicht mal wieder irgendwie, also ich finde ja immer einen Grund zur Pause, den Bobcast höre.
Kleine Kritik an der Stelle, die höre ich raus hier.
Schon ein bisschen. Also es ist natürlich jammern auf hohem Niveau, weil ich einfach mehr Unterhaltung haben möchte. Aber ich finde halt die Einblicke, die mir da gegeben werden und halt auch, dass Andreas Fröhlich da spricht. Mhm. Ne? Also ich meine, Kai Schwind kenne ich halt auch aus verschiedenen Hörspielproduktionen, aber das ist dann eher, also was heißt verschiedene? Also ich kenne ihn von der Ferienbande.
Naja, nee, du kennst ihn auch vom Taipan.
Ja, genau, aber da hat er Regie geführt.
Genau, und ich glaube sogar, Phonophobia war ja auch beteiligt. Also ist kein Unbekannter in der 3-Fragezeichen-Szene, möchte ich sagen. Und die beiden scheinen auch sehr gut zu connecten, weil sie gemeinsam auch am Skript geschrieben haben und auch beide genannt werden. Ne? Also
okay, aber ich, bevor wir das jetzt hier irgendwie vielleicht mal zur Erklärung. Also Bob, also Andreas Fröhlich ist der Sprecher von Bob Andrews bei den 3 Fragezeichen und der hat einen Podcast, der halt auch Europa gelabelt ist, der alle 2 Wochen rauskommt, zusammen mit Kai Schwind, demjenigen, der, glaube ich, den bei den letzten Touren die Regie geführt hat, halt auch beim Dunklen Taipan und bei Phonophobia. Mhm. Die beiden haben halt einen Podcast, wo sie halt im Prinzip wie wir jede 3-Fragezeichen-Folge chronologisch durchgehen. Mit dem kleinen Vorteil, dass einer der beiden halt ab dem Tag 1 dabei war und was zu jeder Folge erzählen kann, was in den Studios passiert ist, was für Eigenarten die Sprecher hatten, die man da hört und kleine witzige Anekdoten hat und ja, ist einfach schön.
Plus nochmal den Background zu haben über die alten Sprecher. Das heißt, musst du überlegen, in welchem Alter dieser junge Mann mit wahnsinnigen Talenten aus der deutschen Synchro-Szene gesprochen hat und die einfach heute nicht mehr existent sind und dann so ein bisschen nachrufmäßig ist es manchmal ja auch, wo man so ein bisschen nochmal ein bisschen interner hört. Also absolut empfehlenswert und ich glaube, alle, die bei uns die 3-Fragezeichen-Folgen hören, haben auch bestimmt schon mal was vom Bobcast gehört.
Naja, aber auf jeden Fall ist es da halt für mich schön, diese Stimme zu hören. Mhm. So, das, weil dieses, also egal ob es nun Jens Wawracek, Oliver Rohrbeck oder Andreas Fröhlich ist, wenn ich die Stimmen höre, dann, aber das ist ja das, was die auch immer sagen, ne? Wenn die beim Bäcker stehen und irgendwer neben ihnen sagt, zu ihnen bin ich früher mal eingeschlafen, so, aber es ist halt nun mal faktisch so. Es ist, die haben mich so oft in den Schlaf begleitet und teilweise darüber hinaus, weil einfach die Folge noch weiter lief, während ich geschlafen habe und wer weiß, was das in meinem Kopf gemacht hat. Ja.
Aber genau dieses, was hat das in meinem Kopf gemacht, ist vielleicht nochmal ein ganz guter Aufhänger, weil für mich war wirklich mit Master of Chess dieses, wir stehen da und stehen in dieser Schlange und dieser Tourbus kommt angefahren und meine Mutter sagt zu mir so, jetzt geh doch mal hin, da ist doch der Justus, kannst doch mal Hallo sagen oder ein Autogramm holen oder was auch immer. Und ich sehe, wie Oliver Rohrbeck diese Bustreppe runterkommt und auch vollkommen nett und freundlich und total zugewandt den Fans, komme ich gleich auch noch drauf zu, sind die halt alle super sympathisch. Und ich mich halt nicht getraut habe damals, meinen Justus da irgendwie anzuschnacken, war für mich auf jeden Fall das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, hier trifft meine Fiktion auf die Realität. Und sie dann auf der Bühne, und vielleicht laufen wir so ein bisschen weiter vor, sie dann auf der Bühne das erste Mal zu sehen, auch dann mit diesem ganzen Ensemble. Du hast die Folge gehört?
Ja.
Dann vielleicht stimmst du mir zu, dass ich teilweise in der Folge an vielen Stellen, und die ist ja im Endeffekt auch bei Spotify zu finden, kann man sich ja einfach anhören, mit den für mich Vollplayback-Theatern teilweise in die Richtung geht.
Ja, weil halt, ich sag mal, die Nebendarsteller manchmal wirklich absolutes Overacting an den Tag legen.
Genau, also das kann man vielleicht ganz kurz dazu sagen, das Ding wurde extra für diese Live-Tour geschrieben. Es gibt verschiedene Szenerien, die aus meiner Sicht sehr stark an die damaligen Schwarz-Weiß-Krimi-Szene, alte Burg, Regen, Auto bleibt stehen, man kann nicht mehr telefonieren mäßig, dran erinnert. Und das zieht sich dann durch mit dem Butler und mit der Gräfin, alle sind ein bisschen skurril und ein bisschen drüber. Aber genau dieses Skurrile drüber, und das gibt mir das Publikum ja so ein bisschen recht, es wurde gefeiert. Es wurde richtig, richtig gefeiert. Das Ding war super erfolgreich. Mhm. Ich war in Bielefeld, in der Oetker-Halle, vielleicht ganz kurz noch.
Genau, das ist vielleicht auch nochmal wichtig dabei. Also da haben sie im Bobcast nämlich auch drüber gesprochen, dass die eigentlich gar nicht so mit so einer Resonanz gerechnet haben und eher kleine Venues gebucht hatten und dann aufstocken mussten, so auf kurz vor knapp, weil einfach die Nachfrage so groß war. Und ich meine, die Oetker-Halle, die ist schon groß, aber also ich habe das Ganze jetzt quasi in so einer, ich weiß gar nicht, wie sie zu dem Zeitpunkt hieß, in Oberhausen, die König-Pilsener-Arena, ich glaube Weber-Arena hieß sie dann zu dem Zeitpunkt, also als wir die Karten gekriegt haben, hieß sie noch König-Pilsener-Arena, jetzt heißt sie dann Weber-Arena, wo einfach wirklich extrem viele Menschen reinpassen. Dagegen ist halt die Oetker-Halle überschaubar.
Darf man nicht vergessen, sind die Anfänge 2002 gewesen, ne? Und wie gesagt, wenn die Informationen passen, die ich hier recherchiert habe, Recherche- und archivmäßig, dann war es wirklich das allererste Mal, dass so etwas in dieser Form aufgeführt worden ist. Für mich, wie gesagt, voll Playback-Theater-Vibes auf jeden Fall da gewesen. Ich habe natürlich die Folge auch in meiner Sammlung und habe sie auch mehrfach gehört. Du hattest eben im Vorgespräch auch schon mal ganz kurz anklingen lassen, dass du gehofft hattest, dass es sich mehr um Schach handelt. Also
ja, was heißt gehofft? Ich habe nicht gehofft, sondern ich habe sie nicht gehört, weil ich dachte, dass sie halt von Schach handelt.
Ja, also Schach findet statt, ist Thema, aber...
Aber da könntest du auch sagen, dass der erste Band von Harry Potter sich um Schach dreht. Da
die ersten Kapitel bestimmt.
Nee, also, es gibt im ersten Band einfach ein Schachspiel, also wo es um Leben und Tod geht, aber eigentlich geht es nicht um Schach. Ja, aber bei dem war es dann halt so, dass die Titel das irgendwie... Ach, ich weiß nicht, es gab doch mal... Nee, das hieß einfach nur Chess, ne? Also dieses Gameboy-Spiel mit dem alten Mann drauf. Ja. So, ich fand das Cover immer total geil, aber einfach nur, weil Chess drauf stand, habe ich es mir nie geholt. Aber auch zu Recht, ich habe es mittlerweile, also sowohl für den Super Nintendo als auch für den Gameboy. Und es war gut, dass ich es mir damals nicht gekauft habe.
Sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, aus meiner Sicht auf jeden Fall das allererste Mal, dass ich das Ganze live sehen konnte, wie ein Hörspiel produziert wird. Wahnsinnige Leistung, muss man an dieser Stelle sagen, werden wir wahrscheinlich noch öfter sagen.
Ja.
Das Ganze live, Anführungsstrichen, ohne Versprecher. Es kommen Versprecher manchmal, die sind aber dann auch manchmal lustig und bringen das Ganze wieder in eine andere Richtung. Was ich auch nochmal spannend finde, und das haben die auch nochmal im Interview gesagt, kein Auftritt ist hundertprozentig gleich. Das heißt, du hast immer natürlich leichte Nuancen, leichte Pausen, leichte Unterschiede. Und dazu muss man einfach sagen, dass dieses Master of Chess einmal aufgenommen wurde und dann bei Spotify hochgeladen. Das heißt, wir haben dann nur eine Version. Meine in Bielefeld, die ich mir angeschaut habe, unterscheidete sich in leichten Nuancen von dieser. Das kann daran gelegen haben, dass die Sachen vergessen haben, dass ein Satz rausgefallen ist, dass ein anderes Interacting auf der Bühne stattgefunden hat. Aber was ich damit sagen will, ist, so eine Tour lebt. Mhm. Und wenn du am Anfang der Tour und am Ende der Tour bist, glaube ich, siehst du nochmal leichte Änderungen im Stücken, weil man merkt, Sachen funktionieren gut, Sachen funktionieren nicht, das fällt raus, das so und so. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja.
Plus Sachen, die auch im Lokalen passieren, sind auch nochmal ganz interessant. Weil die auch Bezüge drauf sind.
Gab es denn so Masters of Chess oder Master of Chess Tour, gab es da schon nach dem Auftritt diese USB-Sticks?
Nein, da gab es keine USB-Sticks. Nein. Das, wie gesagt, deswegen sage ich es eben nochmal, dass das wurde direkt auf Kassette, CD und alles veröffentlicht. Mhm. Da sind sie noch diesen Weg gegangen.
Ja.
Und vielleicht gehen wir einfach mal schnellen Schrittes ein kleines Stückchen weiter. Denn, und das ist mit dieser Live-Ticking-Tour passiert, nach der Super-Papagei-Sonderfolge 2004, 2009 angekündigt, 5 Jahre später, Live-Ticking-Tour. Ich war super hyped, direkt Karten organisiert, sofort alles im Vorverkauf klar gemacht. Mhm. Und irgendwann sehe ich, du, das korreliert mit meiner Asienreise. Und da konnte ich faktisch definitiv nicht hingehen. Aber, und das war das Tolle daran, es gab damals einen USB-Stick zu erstellen. Das muss man sich mal reinziehen. Das heißt, die Tour vor Ort wurde live aufgezeichnet und währenddessen die Leute geklatscht haben, wurde alles komplett abgemischt, fertig gemacht und dir als USB-Stick von dem Ort zur Verfügung gestellt. Und meins, und jetzt zeige ich das auch nur in die Kamera für euch da draußen, muss ich das gleich mal vorlesen, ist ein Sticker mit drinne von der Aufzeichnung, wo dieser USB-Stick aufgenommen worden ist. Kannst du sehen?
Ja.
Und dann auch mit Datum 5. November 2009 in Köln ist meine Aufzeichnung von diesem USB-Stick mit 3 Fragezeichen Live-Ticking-Tour, Visitenkarte mit drinne. In so einem wunderschönen, ich finde super, in so einem Magnet-Etui kannst du ja auch dann auf und zu machen. Absolutes natürlich Fan-Ding, ne? Aber das fand ich oberhammergeil. Fand ich super genial.
Ich hatte gerade mal geguckt. Ich dachte, das hätte vielleicht auch irgendwie nochmal so einen Bezug darauf, wann der seltsame Wecker rausgekommen ist. Aber der seltsame Wecker als Hörspiel, Folge Nummer 12, ist im Jahr 1980 erschienen.
Wird aber ist leicht verändert nochmal, ne? Also wir haben im Endeffekt zum Jubiläum sozusagen, war das ja ziemlich genau 30 Jahre waren es ja, Jubiläum. Dazu wurde dann im Endeffekt das Ganze nochmal auferlegt.
Mhm.
Ja, hast du es gehört?
Ist schon ein bisschen länger her, tatsächlich. Aber ich habe es gehört, könnte dir jetzt aber keine romangerechte Inhaltsangabe der Änderung zum Originalhörspiel
geben. Alles gut. Aber was ich damit vielleicht dann nochmal, vielleicht um den roten Faden nochmal aufzunehmen, Veränderung von Master of Chess war alles sehr klamaukig, sehr drüber. Hatte ich das Gefühl, dass sie hier jetzt, also zu einem alten Fall zurück, mit den Charakteren, die schon alt eingesessen sind, die schon eingesprochen sind. Das heißt, wir haben was Älteres. Man hat da nichts Neues versucht. Das möchte ich damit sagen. Also ja. man hat was genommen, was funktioniert. Und das aus meiner Sicht funktioniert das sehr gut. Funktioniert anscheinend auch sehr gut live. Man hat sehr viel darüber gelesen. Aber ja, ich fand es jetzt auch nicht überragend.
Ja. Ja, also ich glaube, das habe ich festgestellt jetzt beim dunklen Taipan. Also ich meine, es sind ja einfach nur Mitschnitte von einem Live-Gig, so, wo einfach auch das Visuelle mit eingebunden wird. Also es ist ja nicht nur so, dass die sich halt auf die Bühne stellen und was machen, sondern die interagieren miteinander. Die interagieren teilweise auch mit dem Publikum. Du siehst halt manche Dinge im Gesicht der Sprecher, wenn sie halt gerade merken, oh fuck, ich habe Fehler gemacht. Und das lebt halt davon. Es lebt, ja. Ich finde, gar nicht so sehr vom Inhalt. Ich finde, vielleicht Phonophobia mal ausgenommen, da fand ich die Geschichte tatsächlich am besten von den bisher aufgeführten Hörspielen. Aber inhaltlich fand ich die alle jetzt nicht so stark. Mhm.
Naja gut, aber das zweite beruht ja schon auf einer alten Geschichte, von daher, da hast du ja nichts Neues geschaffen. Master of Chess wurde extra dafür geschrieben und vielleicht auch mal so ein Bühnenbildmäßig, und ich weiß, wir reden ja gleich nochmal in Taipan, wo du auch vor Ort warst. Für mich war es eher, es hat sich gesteigert, das heißt, noch mehr Leinwände, noch mehr Action, noch mehr, was du gerade sagst, ich möchte das Gesicht des Sprechers, möchte ich sehen, währenddessen er spricht, und das wurde im Laufe der Zeit aus meiner Sicht ist das immer mehr geworden. Aber für mich die Live-Ticking-Tour einfach nur eine Neuauflage eines Klassikers zu einem Jubiläum. Will ich gar nicht viel sagen, weil ich halt nicht live da war. Aber dann hast du es jetzt gerade schon eingeleitet und da sollten wir wirklich ganz kurz reingehen, weil für mich auch Phonophobia von den, da greife ich aus meiner Sicht schon ein bisschen vor auf die letzte Folge, aber das Ding ist der Oberhammer. Das ist aus meiner Sicht das beste Live-Hörspiel, was es bis jetzt von den drei Fragezeichen gibt.
Ja.
Ist als Buch Vorlage Symphonie der Angst, lag es vor. Dadurch, dass wir jetzt diese Live-Performance bekommen haben, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir niemals eine Hörspieladaption von diesem Buch richtig bekommen werden. Was ich aber auch nicht brauche, weil genau dieses Live-Hörspiel für mich, auch wenn manche Sachen wohl verändert worden sind, ist für mich dieses Hörspiel so rund. Es funktioniert so gut, genau weil es ein Hörspiel ist.
Ja.
Weil es hier darum geht, Akustiken, Wahrnehmung von Akustiken, die dann, und das ist das, was ich eben meinte mit dem Bühnenbild, dargestellt werden durch, ich habe es extra nochmal recherchiert, Menschen, die Töne in Farben sehen können.
Genau.
Und das ist einfach ein also das habe ich mir zweimal gegeben, weil es einfach der Oberhammer ist und ich habe es auch zweimal als USB-Sticks-Kassette hier vor mir liegen und das war für mich neben dem Merch, was dann wirklich eine Kassette ist, die einen USB-Stick inne hat, das heißt, du kannst ihn so rausklappen, super, super cool und auch fanmäßig, das Ding findest du nirgendwo, das findest du nämlich nicht bei Spotify, kannst es dir nicht irgendwo angucken.
Also vielleicht da auch nochmal so für so als Fanservice, das ist in diesem alten Europa-Design, wo es eine schwarze Kassette gab mit einem gelben Aufkleber drauf.
Genau.
Und dieses Design wurde halt dann übernommen.
Genau, das haben die wirklich, das ist eine Plastikkassette, alles auch mit Inlay und da kann man dann den USB-Stick rausklappen und hat dann sozusagen seine Kassette mit der Aufnahme, auch da sehr, sehr speziell von der Seidenstickerhalle habe ich das jetzt hier zweimal vor mir liegen, aus zwei verschiedenen Daten. Das ist direkt hier und das ist, also wer das nicht kennt, Phonophobia, wie gesagt, das ist wirklich für einen Fan absolutes, wirklich ein Muss.
Ja, also das, ohne es gesehen zu haben und dafür beneide ich dich jetzt auch ein bisschen, weil, also da stimmt halt wirklich alles von vorne bis hinten, das konnte ich mir auch anhören und hab den Witz gefühlt, also wenn zwischendurch mal irgendwie was schiefgelaufen ist. Ich habe mir das auch aus verschiedenen Städten besorgt und habe es mir angehört und war dann danach wirklich traurig, nicht hingegangen zu sein. Und deswegen war für mich halt auch klar bei dieser letzten Tour, ich muss da hin. Ich hatte nur erst niemanden gefunden, mit dem ich da hingehe. Also wir haben uns ja im Prinzip erst kennengelernt, wieder so richtig. Also ich meine, wir kannten uns vorher schon, aber halt so intensiv, als du die Karten schon hattest und wusstest, am nächsten Tag geht's dann halt los. Und ich bin dann halt durch die mittlerweile Frau meines Bruders halt darauf gekommen, die ihm das zum Geburtstag schenken wollte und auch schenken wollte, dass seine Brüder mitkommen. Und da gehöre ich ja nun mal zu. Da, aber Phonophobia ist für mich wirklich, das funktioniert, dass gerade dadurch, dass halt auch damit gespielt wird, dass Menschen halt Töne in Farben sehen können, ist das irgendwie prädestiniert für Hörspiel und ist aus dieser Aufführung auch dieses berühmte Worte nur Worte, das Duett von Peter Shaw und Bob Andrews, also
danach haben sie das aufgenommen.
Und Jens Wawracek.
Ja. Also die Synästhesie ist ja dieser Fachbegriff.
Ja.
Ich habe mir den extra nochmal rausgesucht.
Synästhesie, genau.
Und dann im Endeffekt ein der drei Fragezeichen. Also es ist wirklich super, super, ich will auch gar nicht spoilern, aber es ist wirklich super, super gut gelöst. Und auf der Bühne, wie gesagt, dann auch dieses Farbspiel, was dann wahrgenommen wird, in so Traumwelten mit vielen Klängen, war für mich das erste Mal, dass man was Neues probiert hat, angelehnt an dem Buch. Also es war ja wirklich, ist ja eine Buchvorlage, aber angelehnt an diesem Buch, dann dieses Ding rauszubringen, für mich wirklich absolut super, absolut toll.
Ja.
Ja, 2014 war das, als ich mir das anschauen konnte. Und dann ist es wirklich spannend zu sehen, wenn man das mal alles so aufgelistet sieht, im 5-Jahres-Tonus sind dann wieder die neuen Live-Hörspiele gekommen. Und so betrug es sich 2019, dass der dunkle Taipan, von dem du gerade schon gesprochen hast, wo du unbedingt hingehen wolltest, angekündigt worden ist. Ich hatte, wie gesagt, Karten. Ich weiß noch, wir haben drüber geschnackt und du meinst, ja, das ist ja cool, dann berichte mal, wie es ist. Ich glaube, ich habe sogar mal in irgendeiner Folge auch erzählt, hey, ich war da, bla bla bla. Und dann meintest du, hey, warte, wir reden drüber, ich gehe auch hin.
Genau.
So, und dann kam das große C, Es steht auch alles auf Wiki. Grüße gehen raus an die Leute vom Fandome. Ist alles absolut archiviert, wann irgendwie was ausgefallen, etc. Also, und dann hast du es, wann hast du es geschaut jetzt?
Also, warte, ich...
Aktueller als ich auf jeden Fall.
Ja, aber auch noch sehr, sehr lange. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Es gibt eine 3-Fragezeichen-Gruppe, wo die Frau von meinem Bruder immer wieder Fotos reingeschickt hat. Also ich glaube, ursprünglich sollte es am 27.03.2020 stattfinden. Dann wurde das verlegt auf den 13.10.2020, dann auf den 12.06.2021 und am Ende haben wir es dann am 25.11.2022 gesehen.
In Oberhausen in der Rudolf Weber Arena.
Genau,
da warst du.
Genau, aber damals hieß es noch König Pilsener
Arena. Überleg dir das mal, was für eine Odyssee. Also
ja.
Ich habe es relativ früh, muss ich leider sagen, 1.11.2019, das war der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Auftritt, Gary Weber Stadion. Mhm. Also fast Auftakt, kann man sagen. Ich weiß nicht, wie hast du das empfunden? Waren sie da noch drinne? Hatten sie das, also waren sie noch skriptsicher oder gab es irgendwelche Versprecher?
Nee, ich fand, sie waren halt skriptsicher. Ich glaube, es war einfach auch ein ganz besonderes Gefühl, also sowohl auf der Bühne als auch im Publikum, weil halt nach wirklich sehr langer Durststrecke von mit sehr vielen Menschen irgendwo in einem Raum sein, mal wieder irgendwas erleben, dass man halt mal wieder so eine Veranstaltung erleben durfte und auch
Event, ja.
Genau, und auch auf der Bühne hat man halt gemerkt, wie sehr denen das gefehlt hat, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. So, dass die da halt nochmal mit extra viel Wortwitz an die Sache rangegangen sind und einfach froh darüber waren, dass es wieder möglich ist zu spielen. Möglich ist halt, Menschen zu erreichen. Und ich weiß noch, wie ich, also eigentlich hätte ich nach 5 Minuten gehen können. Das kann ich rückwirkend sagen. Ich saß in dieser Halle, ich guckte nach vorne, der Vorhang ging runter, ich sah diese riesengroßen 3 Fragezeichen,
ja,
die da in den entsprechenden Farben angestrahlt waren und dann drehten sich die Punkte um und die Punkte waren innen hohl,
ja,
und heraus traten halt Andreas Fröhlich, Jens Wawacek und Oliver Rohrbeck und sie haben sich feiern lassen und haben ihre ersten Worte gesagt und ich habe richtig gemerkt, wie ich Gänsehaut gekriegt habe und das ist wie, wenn du in eine Badewanne steigst, ne? Also du weißt eigentlich genau, das ist jetzt der schönste Moment, ab jetzt ist es zwar angenehm und toll, aber es ist, dieser Moment, der kommt irgendwie nicht mehr wieder und das war für mich so, ich habe so lange drauf gewartet und ich habe mich auch so gefreut und dann einfach diese 3 da vorne zu sehen, man, mittlerweile wusste ich ja, wie sie aussahen, ne? Das war ja meine erste Tour, aber mir war klar, wie die aussahen, dass sie halt nicht so aussahen, wie ich mir die 3 Fragezeichen vorstelle, dass es mittlerweile auch Männer im gesetzten Alter sind, aber trotzdem, auch wenn ich jetzt sage, nach 5 Minuten hätte ich gehen können, ich fand, das Hörspiel an sich war absoluter Fanservice. Es waren so viele Verweise auf alte Folgen, so viele Sätze, die da untergebracht wurden. Und
das ist aber nochmal jetzt wieder ein Querverweis zu der Geschichte, finde ich. Das finde ich absolut, was du sagst. Es ist absolut Fanservice. Das heißt, man geht wieder aus meiner Sicht ein bisschen wieder zurück zu übertriebenen Rollen, ein bisschen entertainy und mit vielen Cameos, die halt wieder auftauchen, die aus meiner Sicht aber natürlich auch ein bisschen der Crew geschuldet sind, ne? Also hier Frau Fröhlich beispielsweise.
Katrin Fröhlich.
Danke. Die im Endeffekt dann sozusagen verschiedene Rollen spricht in Phonophobia und jetzt natürlich sozusagen in Cameos auch in den neuen.
Ja, sie spricht halt ihre 3 Fragezeichen Paraderolle in dem
Korrekt.
Neuen.
Ja.
Also sie spricht, geht man davon aus, dass entweder waren alle Hörer, die sich das jetzt anhören, schon da oder es sind vielleicht wie Roman auch 3 Fragezeichen Newbies, kennen aber unsere Besprechung der 3 Fragezeichen Folgen und sind dementsprechend bei der Besprechung der Singenden Schlange und der Silbermine Ellie Jemison begegnet. Das ist Katrin Fröhlich, die Schwester von Andreas Fröhlich, also dem Sprecher von Bob. Und als eben diese ist sie dann in dem Live-Hörspiel zu hören.
Plus, und jetzt komme ich aus dem Off noch mit der Zusatzsache, wir werden sogar Dr. Scheithahn wieder treffen, der ja auch bei der Singenden Schlange dabei ist.
Stimmt.
Also von daher, also nein, du hast vollkommen recht, Fanservice ist da absolut geboten, gegeben. Die waren mit Smoking wahrscheinlich auch bei dir, ne?
Ja.
Smoking, Fliege, also super gestylt einfach mit ihren Skripten. Ich fand's super gut, Bühnenshow eingebunden, über was wir noch gar nicht geredet haben, das habe ich jetzt so ein bisschen die ganze Zeit aufgeschoben, der Geräuschemacher ist einfach, neben dem Erzähler, aus meiner Sicht sind das MVPs. diese Einsätze von Musik an Füßen, musst dir vorstellen, haben die Rasseln und Bretter, an denen die rumschaben, und in der Hand gleichzeitig ist eine Kaffeekanne und ein Reißbrett, und was die da teilweise wirklich für Geräuschkulissen erschaffen mit zwei Armen, zwei Beinen und noch irgendeinem Kopf, ist der mit ihrem Körper einfach allgemein ist der Wahnsinn. Das ist wirklich absolut und gehört aus meiner Sicht, muss das noch Geräuschemacher-Show, müssen wir ein eigenes Ding für machen. Wirklich krass.
Ja, und auch da
Ich habe keine Luft mehr. Ich musste kurz eine Pause machen, weil von dir kommt so ein ja, gut, dann machen wir jetzt weiter.
Ja, also ja, in dem Sinne von, dass ich gerade in Gedanken mich wieder dahin zurückversetze und das so vor meinen Augen habe und dabei auch dann feststellte, dass nicht nur Kai Schwind halt auch von der Ferienbande ist, also der das Ganze an Regie geführt hat, sondern auch derjenige, der, oh Gott, was hat der denn nochmal gesprochen? Der ist auf jeden Fall der Erzähler der Ferienbande, ist auch Sprecher bei diesem Hörspiel und er mimt irgendwann so eine Rolle, die ähnlich klingt wie der Kommissar Tappert bei der Ferienbande. Aber das ist jetzt, das geht jetzt ein bisschen zu deep.
Ja, 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 ja. Lass uns versuchen, hier zu bleiben.
Genau.
Gerade hast du noch die Newbies abgeholt und jetzt machst du eine Steilvorlage.
Ja, ja, genau. Nee. Von daher gehen wir wieder zurück und das ist einfach das, also mein. Es war jetzt inhaltlich absolut nicht so qualitativ hochwertig wie Phonophobia, aber es war ein absoluter Fanservice. Es war absolut einfach nur auf das Zielpublikum, das seit über 30 Jahren dabei ist oder vielleicht auch schon länger.
Ja.
Es wird auch, da hast du mal in der normalen dritten Abfahrt einen Verweis drauf gebracht, dass dieser Gag gebracht wird, wie lange sie halt schon irgendwie das Ganze machen, wie lange sie schon in dem Alter sind irgendwie. Und also ich habe jede Minute dieses Hörspiels genossen, obwohl es storymäßig wirklich nicht überragend war.
Bei mir war es jetzt ja auch lange her. Wie gesagt, 2019, wir reden hier heute Mitte 2024, Q1 2024. Ich muss sagen, ich war so, boah, scheiße, jetzt reden wir darüber, wir haben uns das jetzt ausgemacht. Wie war das denn nochmal? Und hab zu dem Zeitpunkt meinen besten Freund angerufen, denn der war zu dem Zeitpunkt mit dabei. Und meinte so, Digi, du, wir waren ja auf dem und dem. Ja, ja. Du, wie war das nochmal? Worum ging's da? Und wie wurde der Fall gelöst? Und dann sagt er so, also ich ganz ehrlich, ich habe noch ein paar Bilder von der Bühne im Kopf, aber wie das am Ende genau gelöst wurde, kann ich dir gar nicht sagen. Und ja, der Fanservice, und der ist nicht so drin im Kosmos, den Fanservice, an den kann ich mich auch noch erinnern. Und ich kann mich auch noch an das Auftreten und die Bühnenshow und an 3-4 krasse Bilder. Und ich greife jetzt einfach dieses Hängen von den nach der Pause, das Hängen von der Decke in den Käfigen.
Genau, da muss ich auch gerade dran denken. So, exakt, das hatte ich vor Augen.
Das war geil. Das war richtig, richtig hammergeil. Mhm. Aber die Story war im Endeffekt ein bisschen und jemand, der jetzt einfach dabei war und sozusagen jetzt erinnere dich mal zurück, wie war das, der konnte mir nicht mehr sagen, wie es war. Und für alle da draußen, die auch nicht mehr wissen, wie es war, die können sich auf Apple, das einzige Forum, was ich gefunden habe, wo es das gibt, Apple Music, könnt ihr euch den dunklen Taipan anhören. Und dort bin ich wirklich nochmal, um das Gefühl zu bekommen, in die Hörproben rein. Und ich muss sagen, ich habe voll vergessen, dass am Ende der Hilfs-Sheriff das Ding stürmt, die Hürde stürmt und die 3 Fragezeichen rettet. Ich wusste nicht mehr, wie die aus diesen Gittern rauskommen. Ich wusste, sie waren in den Gitter drin. Ich weiß auch, wie sie reingekommen sind. Aber ich wusste ich wusste nicht mehr, wie ich rauskomme. Und war glücklich, dass man bei Apple Music diese Vorschau hatte. Und das war genau der Part, wo sie im Endeffekt dann befreit werden. Und wo dann gerade die Befreiungssituation ist.
Verrückt.
Also nochmal, die Geschichte war für mich gar nicht mehr richtig greifbar. Deswegen.
Also teilst du da im Prinzip meine Wahrnehmung.
Na, ich hatte gehofft, dass sie bei dir noch ein bisschen greifbarer ist, nee. Weil nicht so lange her und dein allererstes Hörspiel live mit den 3 Fragezeichen.
Nee, ich bin da wirklich rausgegangen und mir war ab dem Moment bewusst, eigentlich ist es egal, was ich gerade gesehen habe. Ich habe es gesehen und ich habe es genossen, weil sie haben Momente erschaffen. Momente, die sich halt bei mir seit über 30 Jahren aufbauen. Mhm.
Ja, ja, ich bin komplett bei dir.
Also
aber
gut, Roman ist jetzt auch seit 40 Folgen dabei, so ein paar Verweise wird er vielleicht auch verstehen, aber
die singende Schlange ist bei ihm wahrscheinlich noch präsenter als bei manch anderen. Mhm. Die ist ja noch gar nicht so lange her. Aber wir haben doch jetzt trotzdem, wenn wir so einen Blick auf das Gesamtwerk der Hörspielproduktion jetzt gerade haben, finde ich schon, dass Phonophobia damit klar raussticht.
Ja, da sind wir uns einig.
Weil es aus meiner Sicht aber beides schafft. Es schafft im Endeffekt ein Hörspielerlebnis live, ein Mehrwert live Und es gibt mir die Möglichkeit, auch, also da gibt es ja auch Querverweise, auch lustige Sachen, Situationen. Ich kann mich, glaube ich, jetzt komme ich, glaube ich, durcheinander. Phonophobia war doch auch, wo sie mit dem Luftballon geflogen sind, mit dem Heißluftballon, der dann langsam absinkt. Ja. Und da weiß ich noch, und wahrscheinlich bei euch da draußen ist es nochmal anders, sie bleiben hängen an einem Turm oder an irgendwas. Bei uns in Bielefeld war es im Endeffekt ein Wahrzeichen, wo sie dran hängen blieben. In anderen Städten wird es wahrscheinlich ein anderes Wahrzeichen gewesen sein. Was ich damit sagen will, du konntest da so viel Sachen mit einbringen und es war trotzdem sehr nah an der Buchvorlage. Und ich finde, mit den anderen Sachen ist es aus meiner Sicht oftmals ein bisschen zu slapstickig. Deswegen, ich muss sagen, ich war überall bis jetzt drin außer Live-Ticking-Tour, aber Phonophobia sticht für mich dabei einfach raus.
Ja, ich glaube, da sind wir uns einig.
Cool.
Und ich weiß nicht, ist doch eigentlich ein persönliches Ende, oder?
Ist ein persönliches Ende, das stimmt. Ja, weiß ich nicht, aber würdest du denn jetzt, wenn die drei Fragezeichen das nächste ankündigen, gehen wir zusammen?
Ja.
Und machen dann vielleicht direkt im nahen Anschluss, dann ist es ein, ich meine, versteht uns da draußen, ne? Wir wollten das die ganze Zeit machen. Es steht die ganze Zeit auf unserer To-Do-Liste. Jetzt war der Moment, Götz und ich sind alleine. Was machen wir? Und das ist halt wirklich ein Big Fish. Auch wenn Götz nicht alle gesehen hat, hat er dennoch alle gehört und deswegen macht der Austausch da auf jeden Fall Sinn. Und wir haben einfach aus diesem Drei-Fragezeichen-Kosmos nochmal wirklich ein großes, großes Thema abgearbeitet und sind nochmal da nochmal reingegangen. Aber wie gesagt, ich bleib beim Live. Ich hoffe und wünsche, freue mich auf die nächste und wünsche mir irgendwie, dass sie noch mehr audiophile Sachen mit drin hat. Ich weiß nicht, vielleicht doch mal irgendwas speziell dafür nochmal geschriebenes. Aber ja, ich guck's mir gern mit dir an, Götz.
Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Nein, also das ist, es war auch schön, es mit meinen Brüdern zu gucken, wobei nur einer von beiden halt wirklich mit so einem Drei-Fragezeichen-Fanauge da drauf guckt, also der tatsächlich da so hyped war wie ich, also der, der es auch geschenkt gekriegt hat. Aber ich glaube, das ist mit dir einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis sein wird, weil wir halt auch so ein bisschen mit dem Rote-Lampe-Auge drauf gucken werden.
Seien wir ehrlich, wir sind absolute Nerds.
Ja.
Und für alle da draußen, die wir hiermit abholen können, ey, schickt uns doch mal vielleicht einfach, habt ihr noch ein Bild rumliegen von eurer Live-Tour, wo ihr wart? Kommentiert unter unser Instagram-Post, den wir zu dieser Folge machen. Oder, was ich jetzt auch gesehen habe, vielleicht auch einfach unter dieser Folge. Bei Spotify kann man jetzt wohl unter Folgen direkt kommentieren. Was ist hier los?
Ja, das ist seit einem halben Jahr, glaube ich, so.
Ja, geil. Habe ich jetzt erst gecheckt. Ich bin auch jetzt im 21. Jahrhundert angekommen. Herzlich willkommen. nein, aber schreibt uns doch, lasst uns wissen, wart ihr da? Habt ihr sie live gesehen? Wie fandet ihr sie? Und geht ihr hin bei der nächsten? Und vielleicht sieht man sich dann ja bei der nächsten Live-Veranstaltung da Fragezeichen. Ist auch irgendwie witzig. Wäre auch lustig.
Das stimmt. Wobei ja niemand auf... Wobei. Doch, nee. Wir haben ja einen Instagram-Account, da sieht man ja, wie wir aussehen.
Wollte ich gerade sagen. Also wenn, dann müsst ihr uns ansprechen, denn wir kennen euch nicht.
In den meisten Fällen auf jeden Fall.
Naja, genau. Gut, Götz, es war mir eine Freude. Wir verbleiben erstmal so, dass wir uns nochmal weiter mit dem Hörspielthema für uns nochmal auseinandersetzen, ohne dem Roman da mehr Arbeit zu machen.
Jo.
Und vielleicht hört er nochmal was anderes von uns. Stay tuned, wie man so schön sagt. Gut, ich verabschiede mich, Jungs und Mädels da draußen. Gute Fahrt, passt in jedem Fall. Wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das so findet. Und ja, bin raus.
Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser, nennen wir es mal, Sonderfolge der dritten Abfahrt und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie jetzt gleich in meinem Fall eine wunderschöne gute
Nacht. Mit sehr viel Hall, damit man Roman vielleicht dann im Hintergrund noch hören kann.
Genau, wann immer ihr das hört. Ja, und also hier Meister der Cliffhanger sind wir nicht, würde ich mal sagen, aber dennoch haben wir einen aufgebaut, mal gucken, ob wir dem Ganzen standhalten können und was dann, ich meine gut, Cliffhanger besteht ja eigentlich meistens sowieso daraus, dass in der nächsten Folge der Cliffhanger innerhalb von 5 Sekunden aufgelöst wird und danach nie wieder eine Rolle spielt, aber ja, stay tuned, wie man so schön sagt, ich habe Bock auf Hörspiele, Sven auch und in dem Sinne, gute Nacht.